Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Raphael Smarzow
und Kolja Unger und einer App, um sich ein bisschen am Riemen zu reißen.
Wie denn genau?
Also, Raphael, wie stehst du zu Green Fashion?
Prinzipiell unterstützenswert, aber wie so viele Dinge, die man unterstützenswert findet, macht man sie dann doch recht selten. Das heißt, ich kaufe meine Klamotten nicht nach einem Green Fashion Gütesiegel.
Und das geht den meisten Leuten so. Das ist ein Grundproblem, das schon vor einem Jahr Jakob Hörisch, ein Nachhaltigkeitsforscher, bei uns im Interview gesagt hat. Das Problem ist nämlich,
dass wir alle, ich würde mich da gar nicht ausnehmen wollen, nicht immer nachhaltig konsumieren. Es gibt aber auch die positiven Aspekte, dass 75% der deutschen Bevölkerung sagen, Nachhaltigkeit ist ihnen im Modekonsum unglaublich wichtig. Und genau da versuchen wir anzusetzen. Wir wollen also gar nicht das Bewusstsein der Menschen für Nachhaltigkeit weiter steigern, sondern wir wollen ihnen dabei helfen, die Einstellung, die sie sowieso schon haben, in die Handlung zu transferieren.
Mhm. Ne, man findet dann immer irgendwelche Ausreden von wegen, ja, stimmt das überhaupt mit dem
Siegel?
Ja,
so ein bisschen wie bei mir, ne?
Oder wenn ich das jetzt da bestelle, ist das dann auch besser? Und
aber sag mal, machst du das denn?
Ich versuche das zu machen, aber also was ich zum Beispiel mache, ich kaufe unglaublich selten Klamotten. Mhm. Ich kriege ganz oft einfach Klamotten dann von Freunden geschenkt, die nicht mehr brauchen. Oder wenn ich mal
von Freunden
Nein, das ist ja manchmal so, dass man irgendwie irgendwie einen guten Pullover, mhm, aber den hat man schon so lange getragen und will den mal ausmisten. Und dann Kleidertauschmäßig.
Du bist ja auch berühmt hier in der Redaktion für deinen Fuchspullover. Hast du den etwa selbst gekauft oder?
Auch geschenkt bekommen,
mein auch Fuchspullover, geschenkt bekommen.
Ja. Mhm. Ja, und dieser Jakob Hörisch, den wir eben gehört haben, der hat damals schon angefangen, eine App zu entwickeln, die einen genau bei diesen Sachen, bei diesen Problemen, die er Attitude Behavior Gap nennt, helfen soll, nämlich einen so Challenge-Aufgaben zu stellen. Es ist die Fashion Challenge App und heute ist die App draußen. Ulrich Biermann hat mit Jakob Hörisch darüber gesprochen.
Jakob Hörisch, hallo, Sie sind Juniorprofessor für Nachhaltigkeitsökonomie und Management in Lüneburg. Grüße Sie.
Hallo, vielen Dank für Ihr Interesse.
Damals haben Sie mit meiner Kollegin Sigrid Fischer über die Entwicklung einer App gesprochen, die Green Fashion Challenge App. Jetzt ist sie ja erhältlich und auch schon auf den schlauen Telefon.
Ja, wir nehmen erfreut wahr, dass die App gut ankommt, dass sich nicht nur Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Medienbranche dafür interessieren, sondern wir auch schon einige Nutzerinnen und Nutzer haben. Aber wir freuen uns natürlich, wenn es mehr werden. Insofern erlauben Sie mir den Hinweis, jeder kann diese App herunterladen unter green-fashion.app.
So viel zur Werbung. Was ist denn die Aufgabe, die Herausforderung, bei der die App hilft?
Wir wollen damit Konsumierenden helfen, selber dazu beizutragen, ökologische und soziale Probleme ihres Modekonsums zu verringern. Um das drastischste Beispiel zu nennen, wir wissen, dass es in der Textilindustrie nach wie vor viele Fälle von Kinder-, Zwangs- und Pflichtarbeit gibt. Und wir wollen Konsumierenden ermöglichen, dass sie so konsumieren, dass sie damit nichts zu tun haben.
Ich habe diesen Satz und die Zahlen von Ihnen gerade zitiert. 75% der deutschen Bevölkerung sagen, dass ihnen Nachhaltigkeit im Modekonsum sehr wichtig ist, aber?
Aber sie handeln nicht dementsprechend. Und genau da setzt unsere App ja an. Wir glauben, dass wir gar nicht das Bewusstsein der Menschen verändern müssen. Nachhaltigkeit ist den Konsumierenden in der Modeindustrie schon wichtig, sondern wir müssen ihnen eigentlich nur helfen, sich so zu verhalten, wie sie es eigentlich selber auch möchten.
Aber was hilft das Bewusstsein, wenn der, ja, zum Beispiel der Geldbeutel leer ist, ich mich gerne modisch kleiden möchte und die Billiganbieter so verlockend günstige Angebote haben?
Genau die Sorge, die Sie jetzt geäußert haben, hatten wir am Anfang auch. Ich habe ja zunächst eine Studie gemacht mit Kolleginnen und Kollegen der Alanus-Hochschule und der Universität Bonn. Und wir haben gedacht, dass preissensiblere Kunden weniger nachhaltigkeitsorientiert Kleidung kaufen. Und das zeigt sich in unseren Ergebnissen überhaupt nicht. Das heißt, die Preisbarriere scheint nicht der entscheidende, die entscheidende Hürde zu sein. Und ich erlaube mir wieder den Hinweis, wer die App richtig nutzt, wer sich also zum Beispiel auch ein Ziel setzt, wie viel ich eigentlich konsumieren möchte, der kann durch die Nutzung der App und durch nachhaltigeres Konsumverhalten sogar Geld sparen.
Wie nutze ich denn die App? Wie kann ich denn da, kriege ich da was vorgegeben oder kann ich selber definieren, was meine Ziele sind?
Letzteres. Wir geben bewusst keine Ziele vor, sondern wir sagen eben, die Einstellungen der Menschen, die sind eigentlich schon super. Das heißt, es funktioniert so, dass sie am Anfang einmal selber definieren, wie sie eigentlich Kleidung konsumieren möchten. Das heißt, sie setzen sich zum Beispiel ein Ziel, wie viele Teile sie pro Monat kaufen möchten, wie viele Teile davon sozial zertifiziert sein möchten, etc. Und dann tragen sie im Laufe des Monats immer ein, wenn sie ein Kleidungsstück kaufen, und am Ende des Monats bekommen sie einfach nur den Spiegel vorbehalten. Das heißt, die Ziele, die sich setzen, da dürfen sie komplett selber frei darüber entscheiden. Wir machen das nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern setzen da darauf, dass eben die Einstellungen der Menschen schon sehr nachhaltigkeitsorientiert sind.
Und Sie glauben, dass das funktioniert? Jeder Süchtige sagt, ich will mit meinem Suchtmittel aufhören, schafft es dann aber doch nicht.
Die haben ja auch nicht so eine fantastische App, wie wir den Konsumierenden mit an die Hand legen. Nein, also was wir machen, ist ja nichts, was wir uns selber irgendwie im luftleeren Raum erdacht haben, sondern wir bauen hier auf einem Prinzip auf, eigentlich auf zwei Prinzipien, die wir aus anderen Kontexten schon kennen und von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Das eine Prinzip ist die sogenannte Action Regulation Theory. Dass also, wenn ich handle und zu diesem Handeln Feedback bekomme, regelmäßig aufgezeigt bekomme, was die Konsequenzen meines Handelns sind, dass das mein Handeln verändern kann. Und der zweite Aspekt ist die sogenannte Gamification, also dass wir mit spielerischen Elementen arbeiten. Über beide Prinzipien wissen wir, dass sie in anderen Kontexten große Wirkungen haben. Und insofern stelle ich eher die Frage, warum sollte es im Textilkonsum nicht auch funktionieren?
Also ich kriege Punkte, bin dann Leader der Woche in meiner Region oder wie funktioniert das?
Genau, das ist sozusagen der eine Aspekt der Gamification, der Challenge, die Sie ja annehmen können, wenn Sie unsere App runterladen, dass Sie sich mit anderen vergleichen, dass Sie auch Auszeichnungen bekommen, zum Beispiel, wenn Sie einen Monat lang nichts kaufen, dann bekommen Sie eine gesonderte Auszeichnung, wenn Sie Ihre ökologischen Ziele erreichen, dann bekommen Sie eine Auszeichnung. Die andere Challenge ist aber eigentlich die Challenge gegen sich selber. Nämlich, dass man sich selber ja am Anfang Ziele setzt und dann gucken kann, verhalte ich mich eigentlich so, wie ich das selber möchte. Und diese Hilfestellung, da hoffen wir eben, dass die hilft.
Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass Selbstkontrolle funktionieren kann?
Dadurch, dass wir sehen, dass es in anderen Bereichen auch funktioniert. Und eigentlich ist ja das, was wir diesen Intention-Behavior-Gap nennen.
Also mein Anspruch ist das eine, aber mein Verhalten das andere.
Genau, diese Diskrepanz, die Lücke zwischen meinem Anspruch und dem Verhalten, die ist ja eigentlich, zeigt die uns ja, dass es da einen Bedarf gibt. Wir schaffen es nicht, uns so zu verhalten, wie wir es eigentlich möchten. Ich würde mich da auch immer sofort mit einschließen. Das heißt, das ist ja eigentlich der Schrei nach einer Hilfestellung und mit dieser App wollen wir genau diese Hilfestellung geben.
Ist das nicht ein Widerspruch, dass Sie für Nachhaltigkeit in der Mode, in der Textilindustrie kämpfen und das aber tun mit einer Technik, die am allerwenigsten nachhaltig ist derzeit, nämlich dem Smartphone?
Ja, jetzt müsste ich wieder einen Werbeblock einstreuen, aber verkneife es mir. Googeln Sie einfach mal oder nutzen Sie eine andere Suchmaschine nach nachhaltigen Smartphones. Auch da gibt es natürlich mittlerweile Alternativen. Ich glaube, auch da haben wir einen interessanten Intention-Behavior-Gap. Und zweitens wollen wir die Menschen ja da abholen, wo sie sind. Wir wollen ja auch nicht nur, ich sage jetzt mal ganz salopp, die Hardcore-Ökos erreichen, sondern wir wollen ja die erreichen, die viel und gerne konsumieren und möchten da ja auch gar nicht die Lust dran nehmen, möchten das eben nur steuern. Und da ist dieses moderne Mittel der App, glaube ich, einfach ein sehr effektives.
Wie können Sie kontrollieren, dass das, was vorgegeben wird, wenn man Ziele hat, ja auch wirklich von den Produzenten auch realisiert wird?
Also wir können natürlich nicht direkt ändern, was das Angebot ist für nachhaltige Textilien, aber wir können, und das machen wir auch, in der App darauf aufmerksam, wo es denn Angebote sowohl stationär als auch online für nachhaltige Textilien gibt. Das heißt, wir adressieren natürlich zum ersten die Konsumierenden, aber zum zweiten auch Anbieter nachhaltiger Mode und hoffen natürlich, dass wir die durch unser Angebot stärken können.
Das heißt, Sie müssen auch glauben an Siegel, die es gibt.
Ja, das machen wir guten Gewissens. Wir haben uns ja auch keine eigenen Siegel da ausgedacht, sondern wir arbeiten da auf Basis der Erkenntnisse der Seite Siegel Klarheit. Das ist gefördert oder das wird gemacht durch das BMZ, das Bundesministerium für Zusammenarbeit. Das heißt, da berufen wir uns auf eine sehr verlässliche Quelle.
Das ist ja sicherlich lobenswert und auch ein guter Ansatz, sich an Kundinnen und Kunden zu richten. Aber das Angebot bestimmt ja die Nachfrage, wie wir wissen. Warum nicht bei den Produzenten und Verkäufern ansetzen?
Das schließt sich, finde ich, explizit nicht aus. Auch sozusagen dieser freiwillige Ansatz, den wir hier fahren, der schließt nicht aus. Da möchte ich sehr klar sein, dass wir mehr Regelungen brauchen. Sie sprechen mit einem expliziten Befürworter des sogenannten Lieferkettengesetzes, der Produzierende mehr in die Pflicht nimmt. Insofern würde ich sagen, das ist kein Entweder-Oder. Und es stimmt, also wir merken auch in unseren Forschungsdaten, dass Menschen, die sich nicht darüber im Klaren sind, wo sie nachhaltige Mode bekommen, dass die einen größeren Intention-Behavior-Gap, also eine größere Diskrepanz zwischen ihrem Verhalten und ihren Einstellungen haben. Deswegen machen wir ja gerade auf Angebote aufmerksam, die es schon gibt.
Die App ist gerade 2 Wochen draußen. 800 Nutzerinnen und Nutzer gibt es schon. Eine kleine Zahl?
Ja, deswegen sagte ich ja, wir freuen uns über alle, die sich die App noch zusätzlich herunterladen. Aber wir fangen ja jetzt an, darüber zu reden. Und ich freue mich, dass wir auf ein unglaublich großes Echo stoßen aus den Medien, von Zeitungen, von ihren Kollegen im Hörfunk. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann haben wir auch noch einige sozusagen Ideen, wie wir die App weiter verbreiten können. Wir haben jetzt begonnen, in Schulklassen zu gehen. Insofern sind wir sehr optimistisch, dass wir neben dieser, wie ich finde, sozusagen beachtlichen Zahl auch noch weitere Menschen erreichen können.
Beachtlich, weil es gibt sie nicht in den App Stores, weil diesen Gedanken der Nachhaltigkeit, den führen sie sehr viel weiter als nur in den Bereich der Mode.
Genau, wir haben uns bewusst dafür entschieden, nicht in die App Stores zu gehen. Das heißt, sie finden die App nicht bei Apple und nicht bei Google. Das hat gute Gründe, nämlich in allererster Linie den Datenschutz. Das heißt, die Daten, die Sie eintragen, die kommen nur bei uns an, die gehen nur auf die Server unserer Universität, die fließen nicht an Apple oder Google. Das war uns sehr wichtig. Es steht auch kein kommerzielles Interesse hinter dieser App. Die Daten bekommen keine Anbieter von Mode, sondern die werden nur bei uns für Forschungszwecke und nur anonymisiert verwendet.
Welche Challenge haben Sie sich denn gestellt?
Ich habe mir auch Ziele gesetzt. Ich habe mir auch Ziele gesetzt, wie viel Teile ich konsumieren möchte. Und mir ist in der Tat ein ganz großes Anliegen, dass so wie ich Textilien konsumiere, ich möglichst nicht in Berührung komme mit Formen von Kinderzwangs- oder Pflichtarbeit. Ich sage immer, wenn wir es schaffen würden, auf jedes Textilienstück draufzuschreiben, kann Spuren von Kinderarbeit enthalten, dann hätten wir ein großes Problem weniger. Wir schaffen es, auf jede Kekspackung zu schreiben, kann Spuren von Erdnüsse erhalten. Ich glaube, wenn wir das gleiche Muster in der Textilindustrie anwenden würden, dann hätten wir ein großes Problem weniger. Das ist die Key Challenge, die ich mir gesetzt habe.
Herzlichen Dank, Jakob Hörisch, Nachhaltigkeitsforscher und Mitentwickler der Green Fashion Challenge App. Gibt es wo?
Unter green-fashion.app.
Danke für das Gespräch.
Danke.
Für mich klingt das so ein wenig auch nach einem Gamification-Gedanken, ne, der da drin steckt. Man kriegt Punkte für das Kaufen von, ja, Green Fashion Artikel.
Ja, es ist fast schon so ein bisschen paradox, dass man so konsumkritisch, man kriegt ja nicht nur Punkte, man kriegt ja sogar mehr Punkte, wenn man keine Artikel kauft, als wenn man nicht konsumiert. Das heißt, es ist so eine Art neues Konsumgut, neuer Süchtigmacher im Sinne von Gamification, eine App, die man konsumiert, um dann weniger zu konsumieren oder zumindest besser zu konsumieren.
Es gibt ja auch so ähnliche Projekte, die mir jetzt da so einfallen, je länger ich drüber nachdenke, diese Apps, mit denen man auch Essen aus Restaurants abholen kann, das sonst weggeworfen werden würde.
Ja, so wie Foodsharing, oder?
Ja, genau, sowas wie Foodsharing tatsächlich. Also, dass halt Sachen, die sonst weggeworfen werden würden, einfach nicht mehr weggeworfen werden, sondern zu einem günstigeren Preis gekauft werden können, im Fall von Restaurants, die dann Essen anbieten oder halt eben komplett kostenlos zu haben sind.
Und ich finde die Strategie eigentlich ganz clever, wenn ich drüber nachdenke, weil naja, die Bank gewinnt immer, ne? Du kannst niemals gegen den Kapitalismus gewinnen und seine tollen Spielweisen zu konsumieren. Wir sind ja alle handysüchtig, ne? Aber ich würde sagen, diese App ist im Bereich der Konsumsucht so eine Art Methadon. Und ich bin auf jeden Fall für Methadon erstmal, bevor wir irgendwo hinkommen, wo tatsächlich auch die 75%, die diese Produkte, die diesen Art von Konsum gut finden, den auch wirklich dann so handhaben.
Gut.
Ja, ich hoffe, dass Sie kein Methadon brauchen für den Corso-Podcast. Den gibt es nämlich auch in einer App, in einer anderen App, nämlich der DLF Audiothek-App.
Die gibt es sogar auch kostenlos.
Die ist auch kostenlos, ist vielleicht nicht ganz so gamifiziert, aber machen Sie doch selber was draus. Gamifizieren Sie den Corso-Podcast. Hören Sie sich den Corso-Podcast zu bestimmten Zeiten, dann belohnen Sie sich dafür, dass Sie nicht konsumiert haben, mit einer neuen Folge Corso-Podcast.
Raphael Smarzoch.
Und Kolja Unger, wir sagen Tschüss.
Ciao.
Corso. Kunst und Pop.